Hallo.
Frau Engels und Chef hier.
Der Podcast. Frau Engel.
Chef.
Ah, wir haben eine schwierige Folge.
Ja,
allgemein
warum
zu
meinst
den Sakramenten
du?
Gemacht. Nee, haben wir ja schon gemacht. Und jetzt gucken wir mal, ob überhaupt noch Leute zuhören. Worum geht's denn heute?
Heute ist Taufe und Firmung. Wir haben gesagt, wir packen die beiden Sakramente in
wir
eine.
Haben das gesagt, genau, ja.
Ja, Chef hatte die tolle Idee. Ausnahmsweise hat er mal was gesagt.
Ja.
Ja. Genau. Und deswegen beginnen wir mal. Wir würden mal starten mit der Taufe, wa?
Mhm.
Ja. Bin ich wieder heute hier die Frage?
Das weiß ich nicht.
Offen. Ach so.
Ist das
ja,
so?
Ja, nö,
oder?
Kannst du ja auch was sagen.
Frag.
Ja. Also, vielleicht mal ganz allgemein. Also, die Taufe ist das erste Sakrament, das haben wir ja schon in der ersten Folge gehört. Was passiert vielleicht wirklich im Allgemeinen ganz konkret bei der Taufe? Wie ist der Ablauf einer Taufe? Sollen wir
ja,
da mal
jetzt,
mit starten?
Was passiert da oder wie ist der Ablauf?
Ja, sind ja Unterschiede, ne?
Ich weiß es.
Zum Reinkommen wahrscheinlich erstmal der Ablauf, was meinst du?
Ja.
Also.
Ja. Okay. Ja, ich muss jetzt immer so, weil ich denke so.
Was kommt da noch,
jetzt,
ne?
Geschichtlicher Hintergrund
nee,
und so, aber sie fangen
ich,
so, sie sind so direkt in medias res. Ja, okay.
Ja, ich bin jetzt direkt so in der Liturgie drin und
ich
für die Leute.
Ich lasse mich da voll drauf ein.
Ja, weißt du, ich denke, die Leute denken Taufe, okay, ja. Weißes Taufkleid, Wasser, Priester. So, aber also, was aha. Steckt da noch so mehr hinter?
Mhm.
So, vielleicht, dass du ein bisschen erzählst.
Taufkleid ist zum Beispiel auch sehr interessant. Kommen wir vielleicht
kommen
auch
wir gleich nochmal
noch
zu.
Noch zu.
Kommen wir noch zu.
Okay. Okay, was war jetzt die Frage? Ablauf der Taufe?
Ja.
Ja, also. Einmal unterscheidet sich der gedachte Ablauf von dem, wie das im Buch steht, schon so ein bisschen, weil eigentlich die Tauffeier als Stationsgottesdienst aufgebaut ist.
Hast hören Sie Ahnung, auf zu wackeln. Ist? Nee, aber der wackelt hier vor mir, das nervt mich.
Nee, weil der Stuhl ist so geil.
Sag mal eben Stationsgottesdienst.
Ja.
Die Taufe ist ein Teil vom Stationsgottesdienst?
Nein, ach so, die ja. Taufe wird als, ist eigentlich als Stationsgottesdienst gestaltet.
Ah, ja, kann ich eventuell nachvollziehen, weil das ja nicht alles vielleicht im Altarraum stattfindet, dieser Gottesdienst,
so.
Sondern
ja.
Natürlich am Taufbecken und es gibt verschiedene ja. Stationen, die
so,
man dann...
Ja. Genau. Und was wäre denn jetzt logischerweise die erste Station? Allererste.
Ja, der Kirchraum selber, also das Eintreten
die
des
Tür.
Die, ja, das
die
Eintreten
Tür.
Der Kirche in die
also,
Kirche.
Genau.
So.
Genau, also weil das bezeichnet ja eigentlich das auch, worum es bei der Taufe geht. In der Taufe wird jemand nicht nur Kind Gottes, sondern eben auch Mitglied der Kirche. Und das soll theoretisch eigentlich kenntlich gemacht werden, indem tatsächlich im Eingang der Kirche, vor dem Eingang, das Ganze anfängt und man die Leute reinholt quasi dann so. Das macht aber keiner. Also doch, vielleicht machen es welche, aber wirklich, das
wenige,
wird ganz
ne?
Selten. Ja, weil gerade auch wenn du vier Täuflinge in einer Feier hast oder so, du kannst nicht so einen ganzen Pulk Menschen da irgendwo rumstehen haben oder so.
Ist ja mittlerweile öfter so. Früher war das immer schön
genau.
Einzeln. Ne?
Insofern ist also die Idee ist gut. Die Praxis ist dann eben oft anders, dass die Leute einfach kommen und sitzen schon in den Bänken. Man hat vorher besprochen, wo wer sitzt und so. Aber das heißt, Teil 1 ist eigentlich erstmal reinkommen in die Kirche. Und dann gibt es einen kleinen Dialog. Am Anfang. Das finde ich immer ganz putzig. Da werden nämlich Fragen gestellt.
Mhm.
Wir hatten doch vor zwei Wochen erst Taufe.
Ja.
Weißt du noch? Weißt du nicht mehr? Was ist die erste Frage?
Boah, ja. Sie möchten Ihr Kind taufen.
Nee, die erste Frage ist, welchen Namen haben Sie
ah, ja,
Ihrem Kind
Namen?
Gegeben?
Mhm.
Genau. Warum fragen wir das?
Ja, weil man ja auf den Namen...
Ja, warum?
Boah, Junge, ich raste hier heute wieder mit dem aus. Weil man auf den Namen getauft wird. Also, man ist ja...
Ja, es geht
man sagt ja auch so ein bisschen in die Hand. Nee,
der Name ist in die Hand geschrieben bei Gott so.
So.
Ja, also das trifft es eher. Also es geht im Prinzip darum, das Kind jetzt Gott vorzustellen. Jetzt ist natürlich klar, Gott kennt das Kind,
ja,
seit
ja,
es
wollte ich jetzt
im Leib
gerade
der
sagen.
Mutter empfangen ist. Aber es ist eine kultische Handlung. Wir haben das ja zum Beispiel auch Maria Lichtmess, Darstellung des Herrn. Darstellung des Herrn. Das heißt, das Kind wird in den Tempel gebracht, so und so ist es so auch. Das Kind wird in die Kirche gebracht, in, jetzt, wenn es Kindertaufe ist, und wird eben Gott vorgestellt. So. Und dann werden die Eltern erstmal gefragt, was sie denn für dieses Kind von der Kirche erbitten. Dann sagen die Taufe, dann werden die gefragt, ob sie denn bereit sind, ihr Kind auch im christlichen Glauben zu erziehen und eben auch als christliche Eltern Vorbild zu sein, dann sagen die auch ja. Dann werden die Paten gefragt, ob die bereit sind, das Patenamt anzunehmen und die Eltern in der religiösen Erziehung der Kinder zu unterstützen. So, das ist so das. Mhm. Und dann, wenn alle das brav beantwortet haben, dann macht der Zelebrant ein Kreuzzeichen auf die Stirn.
Des Kindes.
Des Kindes. Und das ist sozusagen der erste Step in die Kirche rein. Also das Grundzeichen des Christentums, das Symbol schlechthin, wird dem Kind auf die Stirn gezeigt.
Ohne was noch? Also da ist noch
ohne
kein
was
Öl.
Noch. Nur mit dem Daumen so. Und die Eltern und die Paten machen das dann auch. Mhm. So. Und dann gibt es einen kleinen Wortgottesdienst, was aus der Bibel, dann eine kleine Ansprache und dann kommt was ganz Spannendes. Das haben wir sonst nämlich nur in der Osternacht. Hast du eine Ahnung?
Ich überlege gerade, was das ist. Nee, warte, ich weiß nicht, worauf der raus wird.
Der Allerheiligen-Litanei.
Ach so.
Dann kommt ein Teil.
Ist das denn immer bei jeder Taufe der Fall?
Ja.
Und da ist es nicht so, dass man sagt, es ist nicht wie bei den verschiedenen Stationen, das kann man weglassen, sondern das ist wirklich bei jeder Taufe.
Ja. Aha. Warum?
Ja, weil man für das Kind bei den
Ja, einmal ist
Heiligen
das ganz
bittet.
Nett, aber weil er, ja, das auch, aber weil nochmal was ganz Besonderes
Weiß ich nicht, ich
wird.
Weiß nur, bei der Weihe macht man es doch auch, ne?
So, also bei Sakramenten, die ein sogenanntes Prägemal in die Seele legen,
ja.
Wird das vorher gemacht. Wir nennen das den sogenannten Charakter in die Libilis. Also Gott tut im Rahmen dieser Feierlichkeit in der Seele dieses Menschen etwas, das für immer bleibt, setzt quasi etwas hinzu und das ist nicht mehr zurückzunehmen. Also mhm. wie so ein Siegel, das einmal reingesetzt wird und nicht mehr weggeht. Das gilt für die Taufe, das gilt für die Weihe. So, ne? Und bei der Taufe ist nochmal wichtig, bei der Taufe wird ja jemand in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen. So, und die Gemeinschaft der Kirche ist größer als das, was wir auf der Erde haben, nur die Lebenden. Zur Gemeinschaft der Kirche gehören die Verstorbenen und eben auch die Heiligen. Und um diese Verbindung, also die Taufe wird in einen großen, mehrdimensionalen Rahmen gestellt sozusagen. Ja, also es ist nicht nur die irdische Dimension betroffen, sondern eben auch die Dimension des Himmels. Die ist mit dabei. So. Und du wirst ja quasi in den Himmel reingetauft. So, das ist ja
voll der schöne Gedanke. Und das, aber ja, guck, das weiß man gar nicht so als
ne?
normaler Mensch.
So, ne? Und deswegen die Allerheiligen-Litanei, um diese große Gemeinschaft deutlich zu machen. Immer wenn die Kirche Liturgie feiert, immer wenn sie Sakramente spendet, ist sozusagen auch der ganze Himmel mit involviert. Mhm. Ja, Liturgie findet hier und oben statt. So. Und
warum wird es dann nur bei der Taufe und bei der Weihe so konkret nochmal wiederholt? Also, dass man das nochmal.
Also, jetzt zum Beispiel bei der Taufe eben, weil es da eben nochmal darum geht, ganz bewusst diese Gemeinschaft sichtbar zu machen.
Diese Einladung, ne? Ja.
Also, genau.
Mhm. Okay. Jetzt haben wir das gesagt, Allerheiligen-Litanei.
So, dann kommt
und dann?
Die, dann wird das Taufwasser geweiht. Mhm. So, und das wird nicht gesegnet. Ja, und es wird auch nicht Weihwasser gesegnet, sondern Taufwasser. Das ist was anderes.
Ja, dann sag mal den Unterschied. Das wissen bestimmt auch einige.
Ja, den kann man jetzt nicht schmecken oder riechen. Ne? Aber eben das Taufwasser hat ein ganz besonderes und relativ ausführliches Geschehen, damit es zum Taufwasser geweiht wird. Beim Weihwasser, da hast du ein Gebet, machst ein Kreuzzeichen drüber, dann ist das sozusagen fertig. Ja? Beim Taufwasser in der ganz langen Form wird erstmal, das kennen wir aus der Osternacht, nochmal ganz lange erzählt, was ist Wasser überhaupt? Ne? Das, am Anfang scheidet Gott Himmel, das Trockene und das Nasse und das Wasser von der Sinnflut, das reinigt. Es gibt aber auch Leben und tralala, das wird da alles nochmal groß aufgezeigt. Und dann wird die Hand des Zelebranten wird bei der Weihe in das Wasser reingehalten.
Mhm,
warum?
Stimmt. Verbindung.
Ich sag immer, ja, tatsächlich Verbindung. Ne? Also ich sag immer, das ist nicht um zu gucken, dass das Wasser warm genug ist für die Taufe, sondern da geht es wirklich darum, dass sozusagen ja der Zelebrant eben die auch die Vollmacht hat, diese Taufwasserweihe vorzunehmen und äußeres Zeichen dafür ist die Berührung des Wassers damit.
Mhm.
Also mit der Hand. So, ne? Das stellt nochmal eine zusätzliche Verbindung da. Genau, dann wird also dieses Taufwasser dann eben geweiht und dient dann eben für die Spendung der Taufe. Aber
ja.
Im Notfall darf man auch mit ganz normalem Wasser taufen.
Okay, ja, haben wir also, ja in der ersten Folge schon gehört mit diesen Nottaufen, ne?
Genau, ja. Wenn okay. jetzt kein Taufwasser zur Verfügung steht und wenn kein Mensch zur Verfügung steht, der jetzt eben Taufwasser machen kann, sozusagen, dann geht auch ganz normales
also
Wasser.
Also braucht man in dieser Notsituation auch jetzt nicht irgendwie noch selber schnell...
Nein. Okay, gut. Ja. Und dann gibt es einen Punkt, also schon, also auch aus der Zeit der alten Kirche wird dem Bösen abgesagt und der Glaube bekannt. Ja, also wer sich dafür entscheidet eigentlich, oder bei der Kindertaufe tun das die Eltern ja stellvertretend, für den Glauben, für die Taufe, der muss eben auch sagen, mit dem Bösen will ich nichts zu tun haben. Ja, das ist eine, für manche immer eine etwas altmodische Formulierung, die aber eigentlich
finde ich, hört sich auch sehr altmodisch an, wenn man
es so. Es ist altmodisch, ja. Aber es bringt im Prinzip, das also steht auch in einer uralten Tradition in der Kirche, ne? Wie da sagst du, dem Satan, dem Urheber des Bösen. So, das ist klar, das sind Kategorien, in denen wir heute nicht mehr denken. Das ist auch in der Taufe gibt es auch so ein sogenanntes Exorzismusgebet. Das irritiert dann manche auch immer, aber das soll einfach nur auch nochmal deutlich machen, dass wer sich unter den Schutz Gottes stellt, der sagt dem Bösen ab und der wird von Gott auch vor dem Bösen beschützt. So, ne? Und das ist, macht eine Entscheidung deutlich, für welche Richtung ich mich entscheide.
Ja, deswegen finde ich das, nicht witzigerweise, aber ich finde das irgendwie immer sehr berührend, weil das so diese alte Formel hat und das, was Sie gerade sagen, irgendwie nochmal deutlich macht. Ne? Ja. Also das ist nicht so was Alltägliches, sondern
Ja. Und dann wird eben der Glaube bekannt, wird in drei Abschnitten des Glaubensbekenntnisses abgefragt und so. Und dann wird nochmal gesagt, so bist du denn jetzt... wollt ihr, dass euer Kind jetzt auf diesem Glauben getauft wird? Dann sagen die ja und dann wird getauft. So, ne? Man kann am Anfang der Taufe auch noch eine Salbung vornehmen, die sogenannte Katechumenensalbung. Mhm. Das ist auch noch aus der Geschichte der Taufe, vielleicht kommen wir da ja auch noch zu. Das machen auch nur sehr wenige. Der Gedanke ist eigentlich, dass früher in der alten Kirche, also in den ersten Jahrhunderten, die Taufvorbereitung ein ganzes Jahr ging. Und die fing eben an damit, dass man als Taufbewerber Katechumene aufgenommen wurde, dann durch das Katechumenat ging, das war also die Vorbereitung auf die Taufe. Und zu Beginn dieser Aufnahme in das Katechumenat gab es die Salbung mit dem Katechumenenöl.
Ja.
So, einfach als Stärkung auf dem Weg hin zur Taufe. Jetzt kann man das nach dem erneuerten Rituale heute auch machen. Da muss man allerdings die Frage stellen, wie sinnvoll das ist, innerhalb so einer halben Stunde, die so eine Taufe dauert, da zweimal zu salben. Denn wir kommen ja gleich auch nochmal, da kommt ja auch die Krisamsalbung nochmal. Also ich mache es tatsächlich auch nicht. Ich mache das nur dann, ich habe das schon mal gehabt, wenn Taufe und Hochzeit zum Beispiel zusammen ist, dann kann man schon mal, um den Taufritus in der Feier dann zu entzerren, einen Teil vorher machen. Da macht das Sinn, dann auch diese Katechumenensalbung zu machen oder so. Oder wenn man jetzt einen Erwachsenen hätte, der sich ganz bewusst auf einen Glauben macht, da finde ich, da macht das auch nochmal Sinn. Ja? Aber innerhalb der einen Feier, ja, von daher ist es eine Kann-Bestimmung, die ich nicht mache. Die Alternative ist eine Handauflegung und ein schönes Gebet, es stärke und schütze dich, die Kraft Christi des Erlösers, der lebt und herrscht in Ewigkeit. Das mache ich. Ja. Das finde ich ganz schön. Also Handauflegung ist immer schön, ne? Schönes Zeichen für Segen und für Schutz. Das mache ich. So.
Okay. So, und dann sind wir wo?
Ja, nach der Taufe, wenn dann getauft ist.
Ja, jetzt sagst du das so, wenn dann getauft ist. Wie geht die Taufe?
Ja, sind wir schon da? Ich dachte, ich soll erstmal den Ablauf.
Okay, ach so.
So, ne?
und dann, mir kommen so viele Fragen während des Erzählens. Ja, komm, mach weiter.
Ja, sonst wie geht die Taufe? Ja, meinst du, ist sinnvoller, das jetzt zu sagen?
Ich weiß es auch nicht.
Also die Taufe geht im Prinzip, indem du dreimal übergießt den Kopf des Täuflings mit dem Taufwasser und dabei sprichst, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und jedes Wort ist wichtig und es darf nichts weggelassen werden, auch kein Und. Ja, wer sagt, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, das ist nicht richtig. Das ist auch heretisch. Das ist nicht trinitarisch. Also da muss man aufpassen, weil es sind verschiedene Personen und die werden kenntlich gemacht durch das Und. Also das ist alles kein Witz, wenn die Kirche sagt, das ist uns wichtig. Jedes Und hat seine Bedeutung und dann kommt einer und sagt, Und ist doch, ja, ist doch dreimal gleich schon mal weg. Nein, das geht
ja,
nicht.
Ja, aber das ist ja mal gut zu hören, weil das wissen ja super viele nicht, ne?
Ja, so, ne? Also das ist wirklich wichtig. Also ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auch beim Schlusssegen der Messe oder so zum Beispiel, ne? Also ist immer wichtig, diese Uns haben eine Bedeutung. Theologisch wichtig und deswegen bitte sprecht sie auch. Ja, genau.
Okay,
das und geschieht so jetzt doch. Yeah. Also es wird dreimal übergossen. Mhm. Wie war das früher? Weißt du das?
Nee.
Nee, so. Alte Kirche. Wie war das früher? Wie haben die
vor? Ja, meinst du, dass die ja nicht nur mit dem Kopf, also so
ja. Ja, was denn?
Sondern so richtig untergetaucht? Ja.
Genau. Also eigentlich ist der Ritus der Taufe wie auch, wie wir das vom Fest der Taufe des Herrn kennen, einmal so ganz runter wie in den Jordan. Eigentlich ist es auch viel schöner. In den orthodoxen Kirchen wird das ja auch so gemacht. Da werden die armen Babys durch diese Becken da gezogen.
Ja, ich kenne das gar nicht bei den Babys, aber bei den Erwachsenen sieht man das ja ganz häufig.
Ja, das ist ja auch wieder so eine Mode. Also es gibt manche Kirchen, wo jetzt auch wieder so Taufkündchen heißt das dann oder richtige so Becken also gemacht werden, wo man reinsteigen kann. Mhm. Die hießen früher auch Piscina, also wie Schwimmbecken. Drei Stufen, die nach unten gingen und dann eben so tief waren, dass man da jemanden eben untertauchen konnte. Welche Bedeutung hat das? Weißt du nicht?
Nee, also ich wollte nämlich
auch noch... Ich habe das vor zwei Wochen noch gepredigt.
Tja, war ich da?
Ja.
Dann muss ich nochmal auf Insta nachgucken.
Ja, das geht auf den Apostel Paulus zurück. Der sagt, wer getauft ist, der erstes Döppen stirbt mit Christus. Kommt wieder hoch. Zweites Döppen wird mit ihm begraben und drittes Döppen und wird mit ihm auferstehen. So, ne? So, aber natürlich.
Haben Sie das früher im Freibad auch immer mit
jemandem? Ja, nur wenn ich versucht habe, meine Schwester zu töpfen, aber die war schon getauft.
Aber vielleicht dann nochmal, warum ist das Wasser so wichtig bei einer Taufe? Weil, guck mal, der guckt mich gerade an. So
ja, aber ich wollte eigentlich noch was zu dem dreimaligen Döpseln sagen, ja, aber weil das okay, steht eben auch für den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist. Und es ist eben auch. Das zeigt nochmal an, dass wir in der Kirche sagen, die Taufe ist wie eine neue Geburt. Ja, weil ne, du gehst ganz unter Wasser, da kannst du nicht atmen, das ist wie tot und dann kommst du hoch, ne, und wie ein Neugeborenes schnappst du dann nach Luft. So, ne? Also, denn die Taufe bewirkt ja das ewige Leben. Also die Möglichkeit auf das ewige Leben, das ist die Überzeugung der Kirche. Und deswegen sagt die Kirche, die Taufe ist heilsnotwendig, weil die so eng mit Gott und mit Christus verbindet und mit dem Tod und mit der Auferstehung Jesu, dass wer getauft wird, dem tut sich die Tür in den Himmel auf. So,
heilsnotwendig, ne? Da haben wir wieder dieses Wort. Ja.
Deshalb. Ne? Das wird dann später auch nochmal deutlich, kommen wir gleich nochmal zu.
Und ja, wegen des Wassers. Also da sind ja wieder diese ganzen Zeichen, von denen wir in der ersten Folge gesprochen haben. Ne? Ich finde bei Taufe ja auch echt viel. Einmal mit dem Wasser, dann mit dem weißen Kleid.
Da kommen wir gleich noch zu. Lass mal bei dem Wasser bleiben.
So, und noch andere Sachen. Wasser und...
Ja, Wasser hat in der Heiligen Schrift ja eine ganz große Bedeutung. Ganz große... war ich das?
Nee, ich bin das an einem Fuß. Oh. Ja, sorry.
Ganz große Bedeutung. Also wir haben Wasser zum Beispiel ganz am Anfang der Welt. Da ist erstmal alles voller Wasser und Gott muss erstmal was Trockenes machen und so. Dann haben wir die Sintflut, die alles Leben auf der Erde austilgt, aber eben damit auch alle Schuld von der Erde wieder wäscht. Die Menschheit fängt nochmal neu an, bekommt die Chance, nochmal neu zu starten. Das ist ganz wichtig, weil die Kirche auch sagt, bei der Taufe wird die Erbsünde abgewaschen. Was ist die Erbsünde?
Ja, da erinnern wir uns an Adam und Eva.
Ja, genau. Ne? Also diese Ursünde, die irgendwie im Menschen ist, also ich glaube, das spürt schon jeder, dass der Mensch immer irgendwie auch den Hang zum Bösen hat. Ne? Immer versucht ist, das Böse zu tun. Das ist im Menschen grundgelegt. So, ne? Irgendwie ist das in dem drin. Und wir sagen eben, ja, das ist also von der Erbsünde her. Und diese Erbsünde, die wird bei der Taufe weggewaschen. Überhaupt alle Sünden. Also wer jetzt als Erwachsener getauft wird, Die Taufe vergibt komplett, alle Sünden sind weg.
Ach krass, also das heißt, wenn ich mich als Erwachsener erst taufen lasse, muss ich nicht vorher zur Beichte oder was
weiß ich? Geht ja nicht, weil du musst erstmal getauft sein.
Das stimmt, stimmt. Ja.
Deswegen zum Beispiel sagt man auch Kaiser Konstantin, der große Förderer des Christentums, der die ersten Kirchen hat auch bauen lassen, hätte sich auch erst auf dem Totenbett, auf dem Sterbebett sozusagen taufen lassen, um sozusagen direkt durchzuflutschen in den Himmel, also letzter Atemzug eben noch getauft, alle Sünden weg und
ja, nicht, dass die Leute jetzt meinen, ich warte jetzt erstmal, mach mal irgendeinen
aber
Scheiß.
Ihr wisst, weder dann Tag noch Stunde. Es kann jeden Tag soweit sein. Insofern, ich würde da lieber auf Nummer sicher gehen.
Ja, aber ich meine, wenn ich jetzt einen Scheiß nach dem anderen baue, noch nicht getauft bin.
Ja,
und
du kannst
dann
ja beichten.
Ja.
Weißt du, wie ich meine? Ne? Also, das ist Wasser, ne? Wasser reinigt.
Ja, das finde ich jetzt immer mit diesem Reinigt.
So, und Wasser ist aber eben auch das Element des Lebens. Also, wir bestehen zu ganz, ganz viel Prozent aus Wasser. Ohne Wasser geht nichts. Alles, was lebt, braucht irgendwie Wasser und macht also auch nochmal deutlich, also, du brauchst zum Leben Gott. Du brauchst zum Leben diese Gnade, die da ist, diese Liebe von Gott, dass er dich als Kind annimmt. Du brauchst das so dringend, wie wir Wasser, wie wir Luft zum Atmen brauchen. So.
Okay. Genau.
Ja.
Jetzt sind Sie wieder dran beim Ablauf, oder was?
Ach so,
ich habe Ihnen reingegrätscht.
Nach der Taufe kommt dann die Salbung mit dem Krisamöl. Was ist das?
Ja, Krisamöl.
Das können wir jetzt einmal ausführlich erklären, kurz mit dem Öl, weil das braucht man. Wir behandeln ja in dieser Folge die Firmung auch.
Ja.
Da kommt das Krisamöl auch zum Einsatz, genauso wie bei der Priester- und bei der Bischofsweihe. Da brauchen wir es auch. Es gibt drei verschiedene Öle, die in der Kirche
Chef
benutzt
und ich
werden,
schon mal in Aachen abgeholt haben.
Die wir da schon mal abgeholt haben. Das eine habe ich vorhin schon erwähnt, das ist das sogenannte Katechumenenöl. Das ist das Öl, was man am wenigsten verwendet in der kirchlichen Praxis. Eben das Öl, ne? Für die Taufbewerber hatte ich ja erzählt. So.
Wo benutzt man es denn noch? Deswegen habe ich gerade so komisch
deswegen
geguckt.
Ah, nur, okay. Nur dafür. Ja. Und dann gibt es eben den heiligen Krisam. Das ist das sozusagen das heiligste der Öle. Krisam kommt von Christus, der Gesalbte, hat also eine ganz starke christologische Bedeutung. Und deswegen wird es zum Beispiel benutzt bei der Taufe und bei der Firmung, weil es eben die ganz, ganz enge Verbindung mit dem Christus, dem Messias, mit Jesus also deutlich macht. Und wie du von der Taufe, bei der Taufe als Kind Gottes angenommen wirst, so zieht dieses Öl in dich ein und erfüllt dich quasi so ganz so. Ne? Also du sollst so ganz von Gottes Geist und von Jesus erfüllt sein. Ne? Das Öl bleibt ja nicht einfach auf der Haut, sondern es zieht ein. So wie jedes Sakrament, was sein will, was ins Innere kommt und im Inneren wirkt. So, ne? Und bei der Priesterweihe ist das nochmal wichtig, da werden die Hände gesalbt, bei der Bischofsweihe das Haupt. Also einmal, weil damit also nochmal eine geistliche Vollmacht verbunden ist, aber eben auch ein Auftrag, der von Jesus direkt ausgeht. Ne? Also Jesus sagt, ihr sollt die Eucharistie feiern, ihr sollt die Sünden vergeben und so. Und dafür gebe ich euch auch die Vollmacht, dafür gebe ich euch auch die Würde, die ihr dafür braucht. Und dafür ist dieses Öl auch ein Zeichen. Das hat eine ganz alte Tradition, denn mit diesem Öl wurden im Alten Testament, aber auch bis heute,
das wollte ich jetzt gerade noch
Priester,
sagen,
Propheten und Könige,
genau.
Ja, also wer sich an die Salbung von Charles erinnert, an die Krönung, da gab es die Salbung. Ich erinnere mich gut, ich habe den Tag sehr gefeiert. da gab es auch diese Salbung mit, das ist auch das Krisamöl.
Okay, also und weiß ich jetzt nicht, aber die Könige kriegen es dann auch in die Hände?
Nee, der ist, glaube ich, auf der Brust, glaube ich, damit gesagt. Ich bin da jetzt nicht ganz sicher. Okay. Ich meine so, weil die müssen, glaube ich, ihr Leibchen ausziehen, deswegen dieser
Wurde das nicht
Screen
gezeigt?
Nee, da ist haben die extra so ein Screen aufgebaut, damit man das nicht sehen kann.
Okay.
Ja?
Ja, Juti.
Hier, dann kommt diese Krisamsalbung. Dieses Öl und das Krankenöl gibt es, erklärt sich von selbst, ist für die Salbung der Kranken, bei der Krankensalbung.
Ja. Ja?
Diese Öle werden alle drei zusammen in der sogenannten Krisammesse in der Karwoche, traditionell eigentlich am Morgen des Gründonnerstags, in der Kathedrale des Bistums vom Bischof oder Erzbischof geweiht, in riesigen Behältern unter großer, großer Anteilnahme ganz, 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 ganz vieler Priester des Bistums. Und die nehmen das Öl dann mit in ihre Gemeinden, weil es da ja dann auch gebraucht wird. Macht also auch nochmal die Einheit der Kirche deutlich. Ja? Der Bischof ist sozusagen der Garant der Einheit in seinem Bistum. Von ihm geht alle Weihe und Amtsgewalt aus und alle anderen hängen da sozusagen dran. Ja, und deshalb ist er der, eben aber auch, weil er Bischof ist, der diese Öle weiht und den anderen.
Ja, vom Zeichen her finde ich es auch ganz schön eigentlich. Da findet alles statt und dann zieht es sich in die Gemeinde.
Bis in den kleinsten Winkel
des Bistums.
Des Bistums, im Bistum Aachen jetzt in die Eifel. Selbst in der Eifel gibt es Krisam.
Ja. Ich würde euch so gerne jetzt die Story erzählen, wie wir die Öle abgeholt haben, aber ich glaube, das ist zu lang. Müssen wir mal irgendwann anders machen. Weißt du nicht mehr?
Ja doch, ich überlege nur, ob wir das jetzt nicht doch erzählen, weil das eigentlich...
Ach so, ja, okay. Dann
kommt, sonst können wir bei der Krankensalbung...
Ja, das sind drei Sätze. Aber wir haben die Öle abgeholt und wir hatten 2 Stunden Puffer, ne?
Ja, wir hatten nicht 2 Stunden Puffer, aber also wir sollten die heiligen Öle in Aachen abholen. Das war in Corona. Da durften nicht alle an dieser Krisamesse teilnehmen, aber wir waren für die ganze Region Krefeld dran.
Zuständig, alles zu holen.
So, und dann haben wir das gut geplant. Es gab eine Zeit, zu der wir da sein mussten, weil das war alles schön so geschichtet. Und dann sind wir also mit einem ordentlichen Puffer losgefahren. Und dann Frau Engel.
Kann es sein, dass ich 2 oder 3 Ausfahrten verpasst habe?
Wir waren auf einmal in Holland. Wir waren auf einmal in Holland.
Und Chef, ich kann ich dir direkt Kaffee noch kaufen.
Ja, das haben wir aber nicht gemacht. Nee, ich so, Frau Engel, das sieht ja alles so komisch aus. Die Häuser sind ganz anders.
Wir fühlen uns schon wie im Urlaub immer. Ja, waren wir in Holland. Es ist ja auch alles nah. Holland, Belgien, so.
So, und sind dann wirklich mit quietschenden Reifen vor dem Generalvikariat vor.
Wir waren die Letzten.
Die Frau Engel hat das Auto gar nicht ausgemacht. Ich bin aus dem Auto gehechtet, einfach da reingerannt und gesagt, hier sind wir.
Um wir hatten ja auch noch Verantwortung, nicht nur für unsere Pfarrei, sondern für die ganze Region. Also, ja, aber wir haben es geschafft. Okay.
So, die Laune auf der Rückfahrt war super.
Ja, komm. Ja. Okay, wo
jetzt
waren
ich raus,
wir jetzt?
Wo waren wir? Ja, genau. Die Öle haben wir jetzt gemacht. Also es gibt diese Krisamsalbung, habe ich gesagt. Und dann?
Was dann noch stattfindet?
Das Gleitschen.
Wird dann oft jetzt mittlerweile nur noch übergelegt, ne?
Ja.
Wenn überhaupt.
Was
ne?
bedeutet denn das weiße Kleid?
Das ist die Frage aller Fragen.
Weißt du nicht?
Ja, Weiß, Reinheit.
Ja, genau.
Und auch mit der Erbsünde wahrscheinlich wieder zu tun.
Ja, genau. Ja. Also das weiße Kleid, das Taufkleid, also gehört wirklich auch schon ganz früh zur Taufe dazu. In der alten Kirche war das von ganz, ganz großer Bedeutung. Da war das auch so, dass die Leute, die getauft wurden, die waren nackt. Und die wurden damals auch noch am ganzen Körper gesalbt. Das heißt, du gingst nackt in dieses Taufbecken, wurdest dann 3-mal untergetaucht, warst dann getauft, kamst dann raus und wurdest dann am ganzen Körper gesalbt und hast dann das weiße Kleid bekommen. Als Zeichen für das neue Leben, das dir geschenkt ist, als Zeichen für diese Wiedergeburt oder die Neugeburt in das ewige Leben hinein. Und eben die Reinheit, weil alle Sünden, eben auch die Erbsünde, weg sind. Und deswegen, Frau Engel, tragen die Priester bei jeder Messe die weiße Albe unter dem Messgewand. Ja, deswegen tragen die Messdiener das weiße Rochett. Das erinnert alles an das Taufkleid. Deswegen tragen die Kommunionkinder, die Mädchen, weiße Kleider. Das erinnert alles an das Taufkleid. Denn der weiße Sonntag heißt nicht wegen des Kommunionkleides so, sondern wegen des Taufkleides. Weil am weißen Sonntag also es wurde nur in der Osternacht getauft früher.
Ja,
also früher meint wirklich vor ganz langer Zeit. Und dann bekamen die das weiße Kleid und das haben die ganze Osteroktav über getragen und eben dann der Sonntag, der weiße Sonntag, da haben die dann auch mit dem Taufkleid nochmal an der Feier der Eucharistie teilgenommen. Deswegen heißt der weißer Sonntag. Das kommt von den weißen Taufkleidern her.
Guck mal.
Deswegen ist eigentlich schade, dass es das Taufkleid so heute kaum noch gibt. Viele kommen zur Taufe schon, da sind die Kinder schon weiß angezogen und so einen weißen Anzug haben die Jungs oder so. Das ist dann kein Zeichen mehr. Ja, also weil du kannst das nicht vorher anziehen, sondern erst wenn die Taufe erfolgt ist, weil erst dann ist die Erbsünde weg, erst dann sind die Sünden vergeben, erst dann bist du in das ewige Leben neu geboren.
Ja, aber warum wird es dann ganz oft auch jetzt komplett weggelassen?
Also es ist nur noch eine Kann-Bestimmung, es kann gemacht werden.
Findest du gut oder nicht gut?
Ich fände schöner, man würde es machen, aber es ist natürlich auch sehr unpraktisch, das muss man natürlich auch sehen. So ein Baby, wenn du das dann in irgendein Kleid reinzwängen willst, ne, dann schreit das rum und so. Und das nur auflegen ist auch kein Zeichen.
Ach so, das wollte ich mir
nicht
sagen.
Ja, das ist doch Quatsch. Ja. Also, weil es heißt in der Schrift auch, ihr sollt Christus anziehen wie so ein Gewand. So, ne? Und dann legst du das nicht einfach drüber. Also ich weiß, wenn ich Medikamente kriege, dann lege ich mir die auch nicht nur auf den Nachttisch, sondern ich nehme die auch.
Okay, also wenn das wirklich richtig wäre, sage ich mal, müsste man während der Tauffeier erst das Kleid anziehen. Also nach der Taufe.
Nach der Taufe würde das Kleid angezogen werden.
Finde ich auch interessant. Wusste ich, glaube ich, gar nicht, dass das erst nach der Taufe stattfindet. Ja. Aber ist ja logisch.
Ja, weil sonst ist es kein Zeichen. Mhm. Ne? Ich sage immer, ihr könnt die Kinder so weiß anziehen, wie ihr wollt, aber das ist dann kein Taufkleid. Mhm. Das ist ein weißes Kleid. Ja? Also, und wenn ich aber die Bedeutung dessen deutlich machen will, dann kann ich es auch erst dann anziehen, wenn es angebracht ist. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
Mhm. Ja. Krass, ja. Aber es gibt ja noch ein Symbol. Also jetzt Wasser, weißes Kleid, die Öle. Ja. Aber ich finde, wenn man jetzt so über die, über die Taufe nachdenkt und auch gerade jetzt dekomäßig mal, ist er ganz oft auch eine Taufkerze beispielsweise. Auch noch wichtig, Taufkerze.
Ja, da wollte ich jetzt eigentlich drauf kommen.
Ja, das aber auf der Taufkerze ist ganz oft was zu sehen?
Ein Kreuz.
Ja, oder?
Eine Taube.
So. Finde ich, ist auch ganz häufig. Also was hat die Taube damit zu tun? Vielleicht, dass
Zeichen
das
für den Heiligen Geist.
Aha.
Aber auch mit der Sinnflut. Ne? Oft hat die Taube dann ja auch so einen Ölzweig, erinnert nochmal an die Sinnflut, an das sündenvernichtende Wasser. Der Zeichen für den Neuanfang, das Zeichen für den Neuanfang ist die Taube, die mit dem Ölzweig wiederkehrt und sagt so, die Welt ist wieder bewohnbar. Ne?
In meiner Assistenzgemeinde, weißt du das, ist über dem Taufbecken
eine Taube.
Ja, ja, die kommt dann runtergefahren.
Da ist das Krisamöl drin.
Genau so.
Ja. Warum die Taube?
Ja, wie, warum die Taube? Mhm. Ja, ich dachte, das ist das Zeichen für den, Heiligen Geist.
Genau.
Ja. Boah, Gott. Wie so ein blöder Lehrer, der mich nochmal abfragt. Wow.
Und es gibt auch so eucharistische Tauben. Das gibt es, glaube ich, hier in Köln sogar. Ich glaube, dass das in St. Aposteln ist. Da sieht der Tabernakel aus wie so eine Taube und schwebt über dem Altar.
Okay. Mhm.
Ich glaube, dass das hier ist.
Genau. Ja, und die Kerze vielleicht.
So, die Taufkerze. Ja, die ist eben, also die, das ist nicht ohne. Die Taufkerze ist so ein wichtiges Zeichen, weil ich habe ja gesagt, die Taufe stößt die Tür ins ewige Leben auf, verbindet ganz eng mit Christus, mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung.
Und die Taufkerze, die macht man nicht einfach mit dem Feuerzeug an, sondern die wird angemacht an der Osterkerze.
Warum?
Ja, weil das ja das Zeichen für das ewige Leben ist, für die Auferstehung, für das, was uns geschenkt wird.
Die Osterkerze ist Christus selber.
Ja.
So, das muss man einfach mal sehen. Ja, also die, wenn in der Osternacht die Osterkerze, die wird ja auch nicht gesegnet, die wird geweiht. Ja, und die ist ein sogenanntes Realsymbol. Das heißt, sie symbolisiert etwas und sie ist etwas. Sie ist der auferstandene Christus.
Ich erinnere mich gerade, als ob ich in der Vorlesung sitze.
Nee, aber das ist so wichtig, weil die Leute, ne, das so viele wissen das nicht. Und die Osterkerze ist der auferstandene Christus. Deswegen ist die weiß. Das ist der Leib. Ja, deswegen die fünf Wunden da drin ne? Also das ganze Ding schreit, hallo, ich bin der Auferstandene. Und dass das er lebt, zeigt sich an dem Feuer. Ja, also das Feuer ist Zeichen fürs Leben, ne? Gegen das Dunkel ist das Licht so. Und eben das Leben des Auferstandenen, das Feuer sozusagen des ewigen Lebens, geht auf den Neugetauften über. Und dafür ist das Zeichen das. Ne? Mhm. Das ist nicht einfach nur, damit du zu Hause ein bisschen muckelig ist, sondern das ist so ein tiefes Symbol. Ne?
Wird das alles?
Du bist dem Dunkel des Todes entrissen. Da musst du mal überlegen, was das bedeutet. Ne? Deswegen kriegst du die Krise, wenn dann da so ein Gehampel drum gemacht wird, so, wenn dann da so eine Taufkerze kommt, wo weiß ich nicht, wo da die Matchbox-Autos drauf sind oder so. Denke ich, Leute, diese Kerze ist so wichtig, die soll euch immer daran erinnern, der Tod hat keine Macht mehr über euch. Das Dunkel hat keine Macht über euch. Ihr gehört zum Auferstandenen. Und das kann euch keiner mehr nehmen.
Ja, und das ist ja total schön, wenn man das so gesagt bekommt und hört. Ja. Das wissen aber ganz viele nicht. Wird das in jedem Taufgespräch, was ja vor der Taufe stattfindet, wird das da nochmal gesagt?
Also ich
sehe Chef immer nur, wenn der Taufgespräche bei uns hat, sehe ich den immer nur mit dem, wie heißt der bei uns?
Mit dem Paulus,
mit
so
dem
eine Holzfigur.
Ja,
da zeige ich, wie die das Baby halten müssen, damit das Wasser nicht in die Windel läuft.
Das sehe ich immer nur, aber ich kriege die Gespräche ja nicht mit. Aber
ja, das ist mir auch mal passiert.
Was jetzt?
Ja, da hatte ich einmal, war ein Kind, das konnte schon laufen. Und das wollte dann, aber irgendwie hatte keinen Bock auf das Wasser. Dann habe ich gesagt,
bist
gut.
Bist du hinterhergefahren?
Nee, ich habe dann mit dem Vater gesprochen. Ich sage, was machen wir jetzt? Und der sagt, ja komm, ich halte das Kind jetzt fest und du kippst einfach drüber.
Ja.
Ich sage, ist das dein Ernst? Ja, und dann habe ich die beide einfach, weil das lief ja alles, der war natürlich komplett nass. Und das lief dem Kind natürlich einmal durch. Aber anders hätten wir, glaube ich, nicht getauft. Vielleicht. Und ich bin für das Trauma nicht verantwortlich, das ist der Vater schon.
Ja. Wo waren wir jetzt?
Hab ich vergessen.
Irgendwas mit Wasser und Taufe. Achso, bei den Taufgesprächen.
Achso,
sagst
ja.
du das alles
ich
nochmal?
Sag das, dass ja. die Taufkerze wichtig ist und auch die Symbole, ne, dass das bitte religiöse Symbole sein sollen, die da drauf sind, und sag eben warum. Mhm. Aber ich mache das zum Beispiel bei der Taufe selber auch so, ich mache da nicht eine Predigt, sondern ich mache
so das
mystagogisch.
So ein
bisschen.
Ach,
genau.
So heißt es Fach.
So, ich erkläre immer, bevor irgendwas Besonderes passiert, was wir da machen. Würde ich predigen und das machen, dauert es ja. einfach endlos, und du hast ganz viele Leute, die bei einer Taufe zusammenkommen, die überhaupt Gottesdienst nicht gewohnt sind, ja. und deswegen versuche ich das auch in einem zeitlichen Rahmen zu halten, der die Leute nicht überfordert, und ich will, dass die verstehen, was da passiert und warum wir das machen. Dass das nicht irgendein Gehampel ist. Ne? Das ist mir einfach wichtig, weil das eben wirklich total verloren gegangen ist.
So, mhm. ne? Ich habe hier die Frage stehen, verändert Taufe meine Identität oder ist das eher symbolisch? Ja. Ich glaube, das haben wir ja geklärt.
Würde ich gleich nochmal kurz sagen. Ich will noch eben schnell den Taufritus zu Ende.
Ja. Oh, sorry.
Kleid drüber, dann kommen alle Stationsgottesdienst, ne? Erst am Anfang, dann geht man zum Taufort, und die letzte Station wäre um den Altar sich versammeln. Mhm. Und da würde man gemeinsam das Vaterunser dann noch sprechen. Dann gibt es noch einen Segen. Dann vielleicht noch ein Marienlied und dann ist Schluss. So. Mhm. So, jetzt verändert das die Identität. Es verändert zumindest, es verändert das Menschsein. Also es verändert die Ontologie, würden wir sagen, des Menschen, weil es setzt dem Sein des Menschen etwas hinzu. Eine ontologische Veränderung, sagt der Fachmann oder die Fachfrau dazu. Eben wegen dieses...
Frau Engel würde das so sagen.
So, wegen dieses das ist ein schwieriges Wort für ein Niederrheiner, unauslöschlichen Prägemals. Unauslöschliches Prägemal. Deswegen, ja, verändert es das Sein des Menschen, und zwar für immer. Weil Gott etwas hinzugibt, was er nie wieder zurücknimmt. Deswegen sagt man auch, Semel Baptizatus, Semper Baptizatus, einmal getauft, immer getauft.
Das wäre jetzt die nächste Frage
gewesen. Die Taufe ist nicht umkehrbar. Ja, du kannst nicht hinterher klagen und sagen, ich wollte als Baby nicht getauft werden, ich will, dass das aberkannt wird. Das geht nicht. Das geht nicht. Du kannst noch so oft aus der Kirche austreten. Du kannst noch so oft sagen, ich will mit Gott nichts zu tun haben. Die Taufe bleibt, und damit verbunden aber auch die Zusage Gottes an dich. Gott ist treu, egal wie oft du untreu wirst.
Und egal wie oft du dich gegen ihn wendest.
Gegen ihn entscheidest. Er hat dich einmal als Kind angenommen, hat sich für dich entschieden, und diese Entscheidung steht und die bleibt. Das ist was Tröstliches für manche. Ja, für manche ja, aber andere sagen, das ist natürlich total übergriffig. Wenn irgendein Kind, was sich nicht wehren kann, wird da einfach dem lieben Gott in die Arme geschmissen und sagt dann später, ich will mit dem aber gar nichts zu tun haben. Da muss man sagen.
So, und da sind wir bei der Frage der Fragen, die ich, glaube ich, ja schon angedeutet habe, entweder hier in der Folge oder in der anderen. Das ja wirklich, das höre ich so häufig, die Sache immer kommt, ja, das möchte ich meinem Kind jetzt nicht irgendwie schon zumuten. Ja. Das soll das im Erwachsenenalter entscheiden. Wie stehen Sie dazu als Pfarrer?
Ja.
Also ich sage da immer meinen Teil zu.
Also es ist ein bisschen schwierig. Ich sag mal so, es hat ja auch was für sich, wenn sich jemand bewusst für die Taufe entscheidet. Mhm. Ja, dann würde auch, wenn ein Erwachsener kommt, und deswegen haue ich das jetzt noch hinterher, dann würde ja während der Tauffeier auch sofort die Firmung gespendet. Ja, dann gibt es nur eine Krisamsalbung, und die ist dann die Firmung. Das ist auch die ursprüngliche Form. Ja, das ist erst viel, viel später rausgelöst worden, die Firmung, aus der Tauffeier. Und man hat dann diese eine Krisamsalbung, die Würde als Kind Gottes deutlich macht. Und dann kommt quasi 16 Jahre später nochmal die Firmung als Besiegelung mit dem Heiligen Geist. Aber eigentlich gehört das zusammen. Da kann man jetzt wirklich sakramententheologisch drüber streiten, wie sinnvoll das ist. Eigentlich ist es nicht sinnvoll, das zu trennen. Taufe, Firmung, das gehört eigentlich zusammen.
Okay.
Die orthodoxe Kirche kennt das auch nur so. Ja, da werden auch die Babys direkt gefirmt. Das ist direkt
ach
in
so.
Einem.
Ja,
okay. Weil die eben sagen, das macht ja keinen Sinn. Also die Taufe schenkt ja den Heiligen Geist. So, ne? Wir haben über die Taube jetzt auch schon gesprochen. So. Mm. Und die Firmung, die tut ja das Gleiche. So.
Ja, und irgendwie auch mit der Kerze, finde ich, mit der Flamme. Das, ja, stimmt.
So,
könnte
ne?
man alles damit
so, ne? Und die Frage ist also, wenn du schon Kind Gottes bist, wenn du schon mit dem Krisam gesalbt bist, was soll denn da jetzt noch draufkommen? Doppelt jemoppelt hält besser oder so? Im Prinzip ist es eine katechetische Überlegung, dass man sagt, du hast dann die Jugendlichen nochmal, die haben dann die Gelegenheit, sich nochmal dafür zu entscheiden, möchte ich zur Kirche dazugehören, möchte ich Teil dieser Kirche sein, und dann ist die Firmung sozusagen die Bestätigung nochmal einer Entscheidung und dann die nochmalige Besiegelung mit dem Heiligen Geist, obwohl die Grundlage in der Taufe schon passiert ist. So, das heißt, Es gibt Dinge, die dafür sprechen, zu sagen, es ist auch toll, wenn jemand sich bewusst für die Taufe entscheidet und sagt, ich möchte diesen Schritt, dieses neue Leben wirklich ganz bewusst tun. Mhm. Ja, und dann gehört die Firmung eben auch direkt dazu. Oder es spricht aber auch was dafür zu sagen, ich möchte als Elternteil, das glaubt, von Anfang an, dass mein Kind in diesen Glauben hineinwächst. Ich möchte, dass mein Kind wirklich Kind Gottes in seiner Vollform ist. Ich möchte, dass es dieses unauslöschliche Prägemal auch wirklich bekommt, ja, und diesen Segen, der auch damit verbunden ist. Da spricht ja auch was für. Ne? Und dann macht es aber dann Sinn, 15 Jahre später oder so, das mit der Firmung nochmal zu machen, damit da eine Form von Entscheidung stattfinden kann, aber auch nochmal eine Wissensvermittlung. Sie wissen ja selber, ne? Also was du vor der Erstkommunion mit den Kindern machst, ist ein ganz anderes Niveau als das, was du vor der Firmung nochmal machst. Irgendwie musste ja das, was früher mal das Katechumenat in Vorbereitung auf die Taufe war, heute noch abbilden. So. Ist die Frage so ein bisschen.
Ja, ich überlege jetzt gerade, aber also ich finde das ja auch schön mit diesem Segen einfach und dem Kind das alles schon mitgeben. Und ich finde, das ist ja jetzt nicht nur, das Kind bekommt in diesem kleinen Alter schon den Segen Gottes, sondern auch tatsächlich ja, ist so eine Wertevermittlung, die du einem mitgibst, finde ich.
Da würde ich jetzt sagen, gut, da muss ich jetzt als Advocatus Diaboli sagen, ja gut, meine Güte, also Werte, der Anwalt des Teufels. Also als Werte kannst du auch vermitteln ohne die Taufe.
Ja.
Ja, Werte sind Werte. Die Taufe ist ein Sakrament.
Ja, wahrscheinlich verbinde ich Werte mit dem Gemeinschaftsleben vor Ort, mit dem, weißt du, so, ne? Und deswegen, ja. Okay, wir haben eben schon mal gehört, früher war es super typisch, in der Osternacht zu feiern.
Ja.
Seit wann ist das nicht mehr so? Also schon länger nicht mehr. Aber ganz oft wird es ja trotzdem nochmal, wenn es irgendwie.
In der Osternacht?
Gemacht. Sie machen also das ja auch.
Ja, wir haben leider noch keine Taufe gehabt in der Osternacht. Also die Taufwasserweihe und das Besprengen der Gemeinde damit ist immer, das ist immer vorgesehen. Das erinnert auch noch an diese altkirchliche Praxis, dass die Taufe der Taufbewerber eben in der Osternacht stattgefunden hat.
Ich dachte, wir hatten eine oder es war geplant oder so. Okay.
Nee. Aber was ja so ist, dass die Taufe eigentlich an einem Sonntag dann wenigstens stattfinden soll, um die Verbindung mit dem österlichen Geheimnis, wir feiern ja jeden Sonntag ein kleines Osterfest, um diese Verbindung deutlich zu machen. Aber du kannst theoretisch jeden Tag taufen.
Ja, okay. Also ich habe ja eigentlich, hast du alles schön es gibt ja die Paten.
Ja.
Warum?
Ja.
Das finde ich vielleicht nochmal wichtig, auch also was die Aufgaben sind für Paten, weil das wird heutzutage
das kommt auch noch
ganz
aus
schnell entschieden.
Ja, das kommt auch noch aus der alten Kirche. Ja. Die Aufgabe der Paten ist, dem Taufbewerber eigentlich von früher, heute dann dem Kind beim Heranwachsen, eben in den Glauben hineinzuhelfen. Deswegen ist auch wichtig, dass die Paten selber katholisch sind, nicht ausgetreten sind und auch gefirmt sind. Also der Pate soll ein Vorbild im Glauben sein und die Eltern eben dabei unterstützen in der religiösen Erziehung. So. Was Quatsch ist, ist dieses, ich will, dass du die Patentante bist, wenn uns was passiert, damit mein Kind zu dir kommt.
Das sagen aber ganz viele. Meine Patenkinder sind ja Zwillinge, die haben das damals, als ich mit denen am Friedhof war, die waren drei, haben die gesagt, Mama hat gesagt, wenn mir was passiert, denen was passiert, dann bringen die mich vorher zu dir, Michelle. Das war die so süß. Ach so, die wissen also schon, dass was passiert. Das ist aber ganz tief in den Menschen noch drin.
Das ist in den Menschen drin, aber das ist Bullshit. Also es gibt auch überhaupt keine juristische Grundlage dafür. Das ist nicht, also du kannst nicht dann, wenn jetzt Eltern was passieren sollte und da gibt es Paten, dass dann automatisch gesagt wird, ja, dann kommen die Kinder dahin. So, ist nicht so. Also es müssen bitte alle begreifen, das ist nicht so. Das Patenamt ist ein geistliches Amt.
Ja. Okay.
Genau. Was ich noch sagen wollte, mir war noch wichtig, also wir haben ja bei der ersten Folge gesagt, dass jedes Sakrament immer eine Form und eine Materie, einen Spender und einen Empfänger hat. Ich würde das gerne hier nochmal kurz der Vollständigkeit halber auch sagen. Das haben wir bei der Taufe auch. Spender der Taufe ist grundsätzlich Bischof, Priester, Diakon, im Notfall jeder Mensch, muss kein Gläubiger, nicht mal ein Christ sein, sondern jeder Mensch kann das im Notfall tun. Empfänger, jeder, der die Taufe empfangen möchte und eben selber auch noch nicht getauft ist. So, das ist wichtig. Man kann nicht zweimal taufen. Wer einmal getauft ist, ist getauft. So. Materie ist klar. Was ist das?
Also ja, bei Ihnen Materie Wasser.
Wasser. Und die Form ist eben die Taufformel. Ich taufe dich im Namen des Vaters.
Und?
So, perfekt. Ne? Genau. Die Firmung, wenn sie nicht...
Da müssen wir ja auch noch drauf eingehen.
Habe ich schon eigentlich das meiste gemacht. Die Firmung, wenn sie nicht innerhalb der Taufe gespendet wird, dann obliegt die Spendung der Firmung dem Bischof, der dann extra dafür kommt. Er kann aber die Vollmacht zur Firmung an jeden anderen Priester weitergeben. Ja, wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt, der ist vor seiner Firmung aus der Kirche ausgetreten und der meldet sich jetzt und sagt, ich möchte in die Kirche aufgenommen werden, dann würde er vor Ort in die Kirche aufgenommen werden, würde dann aber auch gefirmt werden. Das darf ich dann machen. Mhm. Da bekomme ich vom Bischof die Vollmacht, ja, das an seiner Stadt zu tun. Und da ist die Materie das Chrisam und die Handauflegung. Das Chrisam und die Form ist die Handauflegung und eben der Spruch, sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist.
Aber stimmt, da gibt's ja auch wieder wie bei der Taufe Firmenpaten und so. Also es sind ja schon ähnliche.
Zieht sich durch. Ja, stimmt. Ja, aber da muss man sagen, das ist natürlich eigentlich Quatsch. Das gab's früher nicht. Da gab's die einen Paten, die eben für die ganze Glaubensbiografie dann da waren. Und heute gibt's dann eben auch noch die Firmenpaten. Ja.
Warum ist das so? Weil die mit den Taufpaten schon gar nichts mehr zu tun haben, wa? Ja, ist ja oft so.
Ja, vielleicht wirklich, ne? Also eigentlich ist Quatsch. Also, weil wenn du einmal einen Paten hast, dann hast du doch hoffentlich ein so gutes Vorbild im Glauben, dass du nicht für die Firmung dir nochmal jemand anders suchen musst. So, ne?
Ja. Ist denn, also braucht man, würden Sie sagen, die Firmung wirklich? Ist das so ein kirchliches Update, was man erreichen kann? Oder ist das wirklich nochmal was, wo man sagt, haben wir ja eben schon gehört, boah, da entscheide ich mich wirklich nochmal bewusst, ich möchte wirklich...
Also, so wie die Firmung heute ist... Mhm. Das heißt, im Prinzip ein bisschen stilisiert als Sakrament der Entscheidung eines Menschen für den Glauben und für die Gemeinschaft mit der Kirche. Kann man sagen, ist das so sinnvoll? Auch, dass das in diesem jungen Erwachsenenalter ist, da 16 Jahre oder so, dass jemand wirklich also auch eine bewusste Entscheidung treffen kann. Mir würde jetzt aber auch nichts fehlen, wenn das in der Taufe direkt mit dabei wäre. Mhm. Ja, nur müsste dann die Kirche sich natürlich überlegen, wie kommt sie nochmal in Kontakt mit den Jugendlichen, ja, um denen nochmal was mitzugeben. Und da niemandem was Gescheites einfällt, wird man es bei dieser Praxis belassen, wie sie ist.
Ja, ja, und trotzdem denke ich natürlich auch ganz oft bei Firmung. Ich war jetzt im letzten Jahr auch nochmal bei manchen, da denke ich mir auch manchmal, aha, Hilfe. Also, weil ich schon mitbekomme, wenn ich dann die Firmlinge sehe und so, packt die das überhaupt gerade? Also
weiß
sind
nicht,
ja, so, ne? Sind die gerade überhaupt nicht dabei oder machen, naja, die das, weil die Oma das ganz nett fand, weißt du so?
Lass ich mir jetzt auch kein Urteil an. Ich kann nur sagen, wir hatten letztes Jahr ja bei uns eine ganz tolle Firmung, da hatte ich ja diesen Glaubenskurs und da waren ja Leute, die wirklich, wirklich auch...
Ja, das ist ja nochmal da der Unterschied. Ne?
Genau,
ja,
da gab es Gründe, warum das dann irgendwann in der Biografie mal nicht gepasst hat, dass die nicht gefirmt waren und wie auch immer und die aber wirklich aus der Kirche herauskamen und diese Firmung, die hat mich sehr berührt. Das kann ich echt nicht anders sagen, weil du da den Leuten auch angemerkt hast, dass denen das echt ganz, ganz viel bedeutet hat. So. Und dass die auch gemerkt haben, das hatten wir vorher auch beschlossen, es gibt ja die Sakramente der Initiation, hatte ich ja gesagt, die in die Kirche hineinführen, mhm. Taufe, Firmung, Eucharistie. Die Taufe hatten die, Eucharistie auch und jetzt wussten die, oh, jetzt sind wir wirklich so richtig drin. So, mhm. Ne?
Ja, da finde ich, das sind einfach nochmal so Grundfragen, ne? Welches Alter wäre da konkret, also so, oder wie ist die Vorangehensweise, ja, dann bei der Vorbereitung?
Müsste man alles diskutieren.
Also wenn man auf die Evangelischen guckt, was ist das bei der Konfirmation? Die bereiten
Konfirmation,
sich, ja, ich weiß, aber anderthalb Jahre oder so, ja, ne? Das ist nochmal ganz, ja, anders dann, ne? Ja, gut, die, ja, haben auch die Erstkommunion, ja, nicht, aber ja, ja, genau. Ja. Heiliger Geist ist ja bei der Firmung ganz konkret so, ja, also verbindet man, finde ich, damit eher ganz konkret. Und auch die Flamme wird jetzt symbolisch immer so dargestellt. Mhm. Vielleicht zu den beiden Sachen nochmal. Also warum ist der Heilige Geist in der Firmung so präsent?
Also der Spruch heißt ja, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ja die dritte Person der Dreifaltigkeit, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Und der Heilige Geist hat die Besonderheit, dass der in den Menschen Wohnung nimmt. Also das wird sogar, wenn du mal stirbst, noch gesagt, an deinem Grab, wenn der Sarg runtergelassen ist, dann wird gesagt werden, dein Leib war der Tempel des Heiligen Geistes. Ja, also der Geist wohnt sich dir ein. Das ist dann auch wieder mit dem Öl, ne? Was ein Ziehzeichen dafür, dass deine ganze Existenz eigentlich von diesem Heiligen Geist durchdrungen ist. Und der Heilige Geist ist auch ein Versprechen. Ja? Gott verspricht den Heiligen Geist allen, die zu ihm gehören, und dazu gehört Trost, Rat, Stärke, Weisheit, Mut.
Okay, weil ich mich gerade gefragt habe, wie merkt man vielleicht den Heiligen Geist im Alltag oder was bringt der mir im Alltag? Aber dann wäre das ja schon die Antwort.
Dann könnte man echt noch mal eine eigene Folge drüber machen, weil der Heilige Geist, der ist so unfassbar crazy.
Obwohl man ihn oft unterschätzt. So im,
total, ne? Das ist das Problem. Mhm. Ja, das ist das Problem. Also der Heilige Geist ist der Game Changer in allen Dingen deines Lebens. Also da können wir wirklich nochmal für Staffel 3
sprechen. Hast du nicht letztens eine schöne Heiligen Predigt Geist drüber gehalten? Mit,
ich habe ganz viele schöne Predigten.
Ich wusste, dass das jetzt kommt, als ich das so formuliert habe.
Ich weiß nicht, welche sie meinen.
Meintest du nicht irgendwie, war das nicht beim Heiligen Geist, dass wenn irgendwie was Beschissenes passiert oder wo du denkst, so, boah, wie kann er denn jetzt, dass du den Heiligen Geist doch anrufst mit den Worten, wie war das nochmal? Nee? Bin ich jetzt falsch? So ein schöner Satz, den er dann immer wieder sagst.
Komm, Heiliger Geist.
Ja, aber noch irgendwas dazu. Nee, weiß er nicht mehr. Nicht. Ja,
ich glaube, sie schmeißen mehrere Predigten gerade durcheinander.
Nee, weiß ich nicht, weil den habe ich mir eigentlich, hatte ich mir den gemerkt.
Weiß ich nicht. Oh, wow. Ja, dann gucken Sie das nochmal nach und wir können das ja, in der nächsten Folge ja nachreichen.
Ja, ja? Okay. Noch was zur Firmung, was Sie haben, was Sie als wichtig empfinden. Nee. Das waret.
Ja, ich habe, also man merkt jetzt auch, also Firmung ist jetzt nicht mein Herzenssakrament. So, ne? Ja, das ist, also ja, weil das ist halt einfach heute irgendwie ein Anhängsel und
aber
so ganz klar, warum das von der Taufe getrennt ist, bleibt immer alles ein bisschen mit Fragezeichen. Das ist jetzt so, es hat hauptsächlich pastorale Gründe.
Was wünschen Sie sich denn, vielleicht dann als letzte Frage zu diesem Thema, was wünschen Sie sich für die Zukunft von der Firmung? Kann jetzt in alle, also vielleicht so ganz Ihr persönlicher Wunsch, dass wieder zusammengelegt wird, dass die Vorbereitung vielleicht eine andere ist, dass die Menschen wirklich nochmal sich näher auch damit beschäftigen.
Ja, die Vorbereitung. Also ja. Ich glaube, die Vorbereitung. Also wenn man schon sagt, wir trennen Taufe und Firmung voneinander, so, dann wäre mir wirklich wichtiger, dann das auch so ernst zu nehmen als Sakrament, wo ein Mensch sich nochmal selber entscheidet. Dann muss er aber auch so vorbereitet werden, dass er weiß, wozu er Ja sagt. So, da muss wirklich nochmal, da müssen ganz die Basics des katholischen Glaubens besprochen werden. Und dann muss jemand in den Stand gebracht werden, zu sagen, ja, das will ich, oder nein, das ist Bullshit, das will ich nicht. Mhm. So. Und diese Entscheidung, die muss ernsthaft sein. Ich habe einmal in meiner Kaplanszeit einen Firmling gehabt, der hat mich mit Fragen durchlöchert. Wirklich. Der war höchst interessiert, aber der war skeptisch. Der war skeptisch. Und der hat auch gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich mich firmen lasse. So. Und der hat super mitgemacht. Aber der hat gesagt, nein. Das glaube ich nicht. So, ne? Das war alles super interessant, war eine tolle Zeit, aber nein, ich lasse mich nicht firmen. Der war bei der Firmung trotzdem da, aus Liebe zu den anderen und so. Und da muss ich sagen, da habe ich den allerhöchsten Respekt vor. Mhm. Da sage ich, Chapeau, Junge, du hast verstanden, worum es geht. Du nimmst dich ernst und du nimmst auch die Kirche ernst. Du nimmst ernst, was die Kirche sagt, was der Glaube ist. Und du lässt dich jetzt nicht nur firmen für den Fuffi von der Oma, ja, sondern du sagst, nein, das
finde ich auch,
nicht.
Steckt das Stärke hinter. Ne?
Total, finde ich total super.
Dann, ich habe gelogen, das war die vorletzte Frage. Oh. Nee, sorry, eine, weil das Mädchen, passt.
Ich kann nicht mehr.
Ja, ich weiß, aber da passt jetzt noch dazu. Ja. Ich erfahre das ja nicht, aber Sie dürfen ja Sakramente spenden. Als Taufe, okay, wir haben gelernt, Nottaufe dürfte ich auch so, ne? Aber Firmung auch. Jetzt weiß ich, wie das ist als Firmling. Ja. Täufling, ich war noch sehr klein so, aber wie ist das als Spender der Sakramente? Ist das irgendwie was Besonderes schon, ne?
Das
ja,
ist
aber
schon
hat man dann irgendwie ein gewisses Feeling so? Ja.
Ja, also gut, also ich sag mal so, also die erste Taufe und die erste Firmung, das ist natürlich alles was Besonderes, so, ne? Also das wird schon ein bisschen normaler.
Ist man ja auch noch nervös wahrscheinlich.
So, ne? Ich habe mal eine Liste angefangen, aber dann irgendwann aufgehört, aber da war ich dann bei, weiß ich nicht, 200 wie viel Taufen und so, ne? Also das, so. Aber natürlich, also mir ist die Bedeutung eben und auch die Heilsnotwendigkeit der Taufe, das ist mir jedes Mal bewusst, das muss ich wirklich sagen. Und deswegen sehe ich auch zu, dass wer getauft werden will, auch getauft werden kann. Mhm. Ja, und auch wenn Eltern kommen, die jetzt vielleicht in der Situation sind, wo die Kirche Fragen dran hat oder so, aber die wollen, dass das Kind getauft wird, ich würde immer versuchen, dass die Taufe stattfinden kann. So. Und ja, das ist schon was Besonderes. So, ne? Also das ist so, weißt du, keine Ahnung, wenn jetzt ich sonntags nachmittags mit Mitbrüdern telefoniere oder so Freunden von mir, die auch Priester sind, und dann so, ja, ich habe heute wieder 3 Kinder Gottes gemacht. So, ne? Ja, weißt du, das ist ja so. Ne? Ja, das ist natürlich ein bisschen süß. So, ne?
Ja, weil aber, es ist jetzt nicht, es wird nicht zur Routine bei der Firmung. Zum Beispiel, wenn sie beauftragt, nicht beauftragt.
Ja, doch.
Doch, vom Bischof, das selber durchzuführen, dann ist das nicht so, ach ja, wie heißt du? Ah ja, gut, du bist auch so. Also,
Nein. Also ich finde...
Was sollen sie jetzt auch andere sagen?
Ja,
ne?
Nein. Aber also, das würde ich eh sagen. Also wenn du als Priester an den Punkt kommst, wo Sakramente für dich nur noch eine Routine sind, dann suchst du dir besser einen anderen Job.
Mhm.
Weil ein Sakrament ist immer ein individuelles Geschehen zwischen Christus und dem, der das Sakrament empfängt. Und du bist das Werkzeug. Und wenn dir das nicht mehr klar ist, wenn dich das alles kalt lässt, dann ist bei dir gehörig was daneben gegangen.
Und mit diesem schönen Berufungssatz sagen wir für heute, oder? ich würde sagen, das war jetzt ziemlich viel Infos, ne?
Ja.
So Taufe und Firmung.
Ich habe ganz rote Ohren jetzt.
Jetzt machen wir Schluss hier, hör mal. Ja, Juti, wir Ciao. Sagen bis zur nächsten
Tschö.
Folge.
Tschö.
Frangels und Chef, ein Podcast von domradio.de in Kooperation mit dem Bonifatiuswerk. Überall da, wo ihr eure Podcasts am liebsten hört.